Demgegenüber erkannten prominente Theologen und Kirchenhistoriker die Notwendigkeit und die Chancen zum Gespräch und zur Konfrontation mit der liberalen Wissenschaft und mit der liberalen protestantischen Theologie. Unruhiger, niederer Klerus auf der einen, eigenwillige Theologieprofessoren, die ihre Forschung nicht mehr in das genormte Kirchenbild der Neoscholastik einordnen konnten, auf der anderen Seite wurden verdächtig und verdächtigt. Häresie und Auflehnung gegen die Autorität wurden im Fin de siècle wie im Mittelalter und im Barock, so auch um die Jahrhundertwende identifiziert. Die Polemiker und Apologeten, die ihre Argumente zur Verteidigung des Glaubens der Kirchengeschichte entlehnt hatten, sahen, wie eine damals moderne Kirchengeschichtsforschung ihr Arsenal verminderte und zerstörte. Und man wehrte sich. Diejenigen, die solches unternahmen, hießen plötzlich liberale Katholiken, Reformkatholiken und schließlich Modernisten. Wir können in diesem Rahmen auf die sehr komplizierte Gesamtproblematik dieser innerkirchlichen Krise des Modernismus nicht eingehen. Wir müssen sie aber oberflächlich streifen, um unser Thema zu klären. Diejenigen, die im Josephinismus nicht die Ursache aller Übel sahen, waren auf dem Weg, dem katholischen Glauben angeblich untreu zu werden. Sie wurden des Reformkatholizismus geziehen. Mit einer nur sehr geringen Faktenkenntnis nahmen die Apologeten, was das Bild der Kirche betrifft, Maß am verklärten Mittelalter, das das Maß aller Dinge wurde. Es entstand das dogmatische Urteil vom Josephinismus in der Identifikation mit dem österreichischen Staatskirchensystem. Er war plötzlich das Ergebnis einer Summe von 5 Häresien, dem Konziliarismus und dem Gallikanismus, dem Jansenismus und dem Februarismus, und das verbündete sich mit den Tendenzen der protestantischen Aufklärung. Das protestantische Kirchenverständnis hatte sich also in den Edikten Josephs II. Konkretisiert. Die kirchliche Identität des Josephinismus war mehr als in Frage gestellt. Trotz päpstlicher Verbote und integralistischer Kampagnen ließ sich der Durchbruch in der Forschung zum 18. Jahrhundert nicht aufhalten. 1909 gab der Würzburger Kirchenhistoriker Sebastian Merkle das Signal mit einem bahnbrechenden Vortrag von der katholischen Beurteilung des Aufklärungszeitalters. 1914 erschien in Innsbruck das bis heute grundlegende Buch von Georgine Holzknecht über Ursprung und Herkunft der Reformideen Kaiser Josephs II., Forschungen zur inneren Geschichte Österreichs. Der Erste Weltkrieg zerstörte vieles, so das Bündnis von Thron und Altar, wie den an der römischen Kurie organisierten Integralismus oder die Auffassungen, dass die Freimaurer die Söhne des Teufels seien. Die Diskussion um den Josephinismus brach erneut in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts auf, als der Prager Kirchenhistoriker Eduard Winter von Materialien aus böhmischen Adelsarchiven und von römischen Nunziaturberichten ausgehend in seinem 1943 erschienenen Buch Der Josephinismus und seine Geschichte behauptete, im 18. Jahrhundert sei ein religiöser Aufbruch zur zeitgemäßen Kirchenreform erfolgt. Als Reformkatholizismus in Analogie zu den Konflikten zwischen Glauben und Wissenschaft um die Jahrhundertwende sei er von der Unduldsamkeit und der Bösartigkeit der römischen Päpste vereitelt worden. Winter hatte in diesem Werk auch seine eigenen Aggressionen, die er während seiner Laisierung in den Verhandlungen mit Rom aufgestaut hatte, deponiert. Kurz nach dem Buch Winters erschien 1943 in Brünn die relativ schmale geistesgeschichtliche Studie von Fritz Walja-Wetz, in der er die Thesen von Georgine Holzknecht weiterführte und die geistesgeschichtlichen Aspekte des Zeitalters Maria Theresias und Josefs II. Beleuchtete. Während Holzknecht verschiedene geistige Strömungen aus Frankreich, Italien und dem Heiligen Römischen Reich in die österreichische Monarchie des 18. Jahrhunderts einfließen sah, analysierte und erklärte Waljawetz im nationalistischen Aspekt Josephinismus als große geistige Bewegung zwischen 1740 und 1848, die ihren Ursprung in der deutschen Aufklärung hätte. Gegen diese wissenschaftlichen Ansichten von Winter und Waljawetz wandte sich nach dem Zweiten Weltkrieg der Innsbrucker Jesuitenpater Ferdinand Maas. Er konnte mit einer 5 Bände umfassenden Quellenausgabe nachweisen, dass das Verhältnis von Staat und Kirche seit Maria Theresia bis zum Regierungsantritt des Kaisers Franz Josef durch ein Staatskirchensystem bestimmt war. Im Rückgriff auf die ultramontanen Beurteilungen des 19. Jahrhunderts gab er ihm den Namen Josephinismus. In der Einleitung zu seinen Dokumentenausgaben interpretierte Maas das theresianisch-josephinische Staatskirchensystem als das Wiederaufleben alter Edikte, die vom Geist der Aufklärung erfüllt, nun zum Leben erweckt wurden, um der Kirche in Österreich den für ihre Mission nötigen Freiheitsraum zu nehmen. Im Einfluss des kirchenfeindlichen Zeitgeistes habe der Staat die Kirche geknechtet und die Entfaltung des religiösen Lebens und die Ausbreitung des Christentums in der österreichischen Monarchie verhindert. Die Positionen von Maas und Winter waren diametral entgegengesetzt. Winter behauptete, der Papst trage am sogenannten Dechristianisierungsprozess die Schuld. Maas machte dafür Maria Theresia, Josef II. Kaunitz und seinen Mitarbeiter Hofrat Franz Josef Ritter von Heinke verantwortlich. Noch und gerade schärfer urteilte 1963 der ehemalige Jesuitenpater Herbert Rieser in seinem Buch Der Geist des Josephinismus. Er setzte die apologetische Linie der Ultramontanen und Integralisten von 1900 fort und verkündete dogmatisch und dogmatisierend den Josephinismus als Produkt der 5 schon vorhin zitierten Häresien.